DW Menschen und Märkte.
Eine Prognose für den deutschen Aktienmarkt, eine Bilanz für börsennotierte Fußballclubs und eine vergessene Katastrophe im Golf von Mexiko. Das sind Themen des heutigen Podcasts, zu dem Sie Zhang Danghong herzlich begrüßt. Den Höhepunkt erreichte der deutsche Aktienindex DAX in der Mitte des Jahres. Nachdem die Europäische Zentralbank Anfang Juni den Leitzins auf ein bis dato historisches Niveau von 0,15% gesenkt hatte, übersprang der DAX zum ersten Mal in seiner 26-jährigen Geschichte die Marke von 10.000 Punkten. Dieses Niveau konnte er zwar nicht halten, doch insgesamt können die Börsianer dieses Jahr nicht klagen. Weltweit pumpen die Notenbanken fleißig Geld in die Märkte. Ein Ende ist nicht in Sicht. So kann man davon ausgehen, dass die Party an der Börse auch 2015 weitergehen wird. Aus dem ARD-Börsenstudio berichtet Ulla Herrmann.
Es war ein schwieriges Aktienjahr mit vielen Aufs und Abs. Doch eine kleine Jahresendrallye sei durchaus noch drin, meinen einige Händler und Kapitalmarktexperten. Asoka Würmann, Chefanlagestratege bei der Deutschen Bank, verspricht fürs kommende Jahr für das deutsche Börsenbarometer DAX sogar
10.500.
Die politischen Krisenherde dieser Welt, ob in Russland und der Ukraine, sie haben die Finanzmärkte zwar abgebremst, meint Jens Voss, Wertpapierstratege bei der Commerzbank, doch auch er ist für 2015 optimistisch.
Wir haben die Korrektur insbesondere im Oktober dieses Jahres erlebt, wo natürlich auch US-Investoren Gelder aus Europa abgezogen haben. Insgesamt muss man aber sagen, ist das Jahr zu einem durchaus positiven Abschluss im Moment gekommen, vorbehaltlich natürlich der noch ausstehenden Wochen. Wir sehen weiterhin die gesamtwirtschaftlichen Trends in Ordnung. Es gibt viel Liquidität, die eine Anlagemöglichkeit sucht. Das niedrige Zinsumfeld hilft gerade den Aktienmärkten und insofern ist unser Ausblick für 2015 durchaus positiv.
Schon in der Vorwoche war der DAX um gut 5% nach oben gesprungen. Gleich zum Wochenstart machte er weitere Punkte gut. Denn die Stimmung in den deutschen Chefetagen hat sich überraschend aufgehellt. Besserung in fast allen Branchen. Die Wirtschaft hierzulande auf Erholungskurs. Auch die USA konjunkturell stärker. Nach Japan und der Europäischen Zentralbank sind zudem Chinas Notenbanker zu weiteren Zinssenkungen bereit. Noch mehr Geld also, das die Märkte flutet. Vieles davon strömt in den Aktienmarkt, kurbelt jedoch auch das Geschäft mit Firmenübernahmen und Börsengänge an. Erneut Jens Voss von der Commerzbank.
Wir haben schon dieses Jahr eine positive Tendenz erlebt im Vergleich zum Vorjahr und erwarten auch, dass dieser Trend anhält.
Auch der Anleihemarkt sei entspannt, versichert Ulrich Höck. Der Chef des Bondmarkts bei der Commerzbank glaubt an Impulse durch das Riesenreich China, das seine Kapitalmärkte immer weiter öffnet.
Schließlich ist ein Großteil der chinesischen Wirtschaft mit Kooperationsunternehmen deutscher Unternehmen definiert.
Die Jagd nach Rendite, die Geldflut der Notenbanken, sie treibt die Märkte immer höher, immer weiter. Aber es ist ein gefährliches Spiel, warnt Volkswirt und Bestsellerautor Marc Friedrich. Die Finanzkrise sei längst nicht gelöst, der wirtschaftliche Aufschwung lediglich ein Strohfeuer. Ausbaden müssten es andere.
Das Wirtschaftswachstum der letzten Jahre war lediglich ein teurer Zeitkauf mit Billionen an Euro und Dollar weltweit. Und wir erwarten davon rein gar nichts. Man ist verzweifelt in der EZB, in der Bank of Japan und in der Bank of England. Man weiß nicht weiter zu helfen, außer das gleiche Spiel weiter voranzutreiben. Aber wir haben es ja gesehen in den letzten Jahren, es hat nicht funktioniert. Und es wird auch in Zukunft nicht funktionieren. Wir haben uns lediglich teuer Zeit erkauft auf Kosten der Allgemeinheit, auf Kosten der Bürger und Sparer.
Doch vorerst geht die Party an den Finanzmärkten munter weiter. Wohl auch im kommenden Jahr.
Ein Bericht von Ulla Herrmann. Die Fans des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund konnten am zurückliegenden Wochenende nicht wirklich jubeln. Nur ein mageres Unentschieden gab es beim Aufsteiger SC Paderborn. Sportlich läuft es in dieser Saison also weiter schlecht für den einzigen börsennotierten Bundesliga-Club. Wirtschaftlich hingegen sieht es besser aus. Umsatz und Gewinn legen weiter zu. Das war die gute Nachricht für die Aktionäre des Vereins auf der heutigen Hauptversammlung. Börsennotierte Fußballclubs. Die Vorbilder kamen aus der englischen Premier League. Sie wagten sich in den 80er und 90er Jahren reihenweise vom Rasen aufs Parkett. Doch die meisten haben inzwischen den Rückzug angetreten. Aus London Jens-Peter Marquardt.
Die Tottenham Hotspurs waren die ersten. Der Londoner Club ging schon 1983 an die Börse. Doch vom Kurszettel sind die Spurs längst wieder verschwunden. Die Anteile des Clubs haben es nie zur Volksaktie gebracht. In den 90er Jahren suchten dann noch viele andere Clubs den Erfolg an der Börse, allen voran Manchester United, der wirtschaftlich potenteste Club der Insel. Doch auch United verschwand bald wieder vom Kurszettel, als die US-amerikanische Glazer-Familie den Club komplett aufkaufte. Erst als die Glazers klamm wurden, brachte die Familie vor 2 Jahren erneut 10% des Aktienkapitals an die Börse, um frisches Geld in den Verein zu holen. Der Börsengang in New York war aber nur mäßig erfolgreich. Die Glazers holten deutlich weniger herein als erhofft. Eine Erfolgsstory sind die Börsengänge englischer Clubs jedenfalls nicht geworden, sagt Makler Richard Hunter von Hargreaves Lansdowne. Die etwa 15 Clubs, die an der Londoner Börse notiert waren, haben sich mehr schlecht als recht entwickelt. Am Ende war es ihnen doch nur wichtig, wie sie sich auf dem Spielfeld schlagen. Fußballclubs sind eben doch keine normalen Unternehmen. Kaum ein Verein in England macht Gewinn und ordentliche Dividenden haben die Aktionäre selten bekommen. Der frühere Eigentümer der Tottenham Hotspurs hat einmal gesagt, die Fußballbranche werde von einer Art Pflaumensaftökonomie beherrscht. Was man oben an zusätzlichen Einnahmen hereinsteckt, kommt unten sofort als weitere Steigerung der extravaganten Gehälter von Spielern und Honoraren für Agenten wieder heraus. Für die Aktionäre bleibe dabei in der Regel nichts übrig. Die Wirtschaftsprüfer von Deloitte sehen das ebenso, sagt Partner Dan Jones. Die Geschichte der Fußballfinanzen in den vergangenen 20 Jahren zeigt, dass die Clubs das Geld, das hereingekommen ist, sofort wieder ausgegeben haben. Die Vereine wollen nicht in erster Linie Profit erzielen, sondern sie wollen Spiele gewinnen. Deshalb geben sie so viel Geld für Transfers und Gehälter aus. Und wer einen reichen Wohltäter als Eigentümer hat, kann sogar noch mehr ausgeben. Die Premier League setzt deshalb schon lange nicht mehr auf die Börse. Arsenal steht zwar als letzter englischer Club noch auf dem Londoner Kurszettel, wird aber auch inzwischen von einer Handvoll reicher Investoren beherrscht. Russische und arabische Milliardäre geben in der Premier League den Ton an. Für sie sind die Clubs mehr Hobby als Investment. Immerhin, ganz gegen den Trend hat der malaysische Eigentümer von Cardiff City angekündigt, den walisischen Zweitligisten an die Börse in Singapur zu bringen.
Jens-Peter Marquardt berichtete. Mehr als 4 Jahre nach der Explosion der Bohrinsel Deepwater Horizon, bei der fast 1 Million Tonnen Öl ins Meer liefen, sei man nun endlich mit Aufräumen fertig, verkündet der britische Ölkonzern BP und präsentiert sich als geläuterter, gutherziger Helfer. Das Gegenteil sei der Fall, klagen Umweltschützer und betroffene Anwohner am Golf von Mexiko. Die Region sei mit Gesundheitsproblemen, Fischfangeinbußen und Umweltschäden alleingelassen worden. Eine Bestandsaufnahme von Samuel Jakisch.
Leichte Wellen, lauer Wind, die Sonne scheint. Am Strand von Grand Isle in Louisiana sieht es nicht so aus, als hätte sich hier mit der Explosion der Ölplattform Deepwater Horizon die größte Umweltkatastrophe in der Geschichte der USA abgespielt. Auf der anderen Seite der Insel liegt die Krabbenfischerei von Dean Blanchard, die größte der Gegend. In einem schmucklosen Bürocontainer sitzt der kleine Mann mit den kräftigen Händen und der ledrigen Haut hinter seinem Schreibtisch, raucht und erinnert sich.
Es wäre einfach gewesen, das alles einzusammeln. Es schwimmt doch oben. Wir haben Schöpfnetze. Hätten das einfach einsammeln können. Aber es war billiger für sie, das einfach zu besprühen, absinken zu lassen und den Golf von Mexiko zu ruinieren. Und aus irgendeinem Grund, ich nehme an, es war Geld, hat ihnen die Regierung das auch noch erlaubt.
Sie, damit meint er BP, British Petroleum, die Betreibergesellschaft der Plattform Deepwater Horizon, die hier auf Grand Isle immer schon Well from Hell hieß, das Bohrloch zur Hölle. Als die Bilder des 10.000 Quadratkilometer großen Ölteppichs um die Welt gehen, entscheidet sich der Konzern dafür, im großen Stil ein Zersetzungsmittel zu versprühen, Corexit 9500. Die Chemikalie soll das Öl zersetzen und hinabsinken lassen, damit es nicht an die Küste gelangt. Einzige Auflage: kein Einsatz in Küstennähe, um die Auswirkungen auf Menschen und Tiere gering zu halten. Dean Blanchard steckt sich die nächste Zigarette an und redet sich in Rage.
Es gibt einen Regierungsbericht, der besagt, dass BP niemals in einem Radius von 6 Meilen um diese Insel herum gesprüht hat. Aber sogar unser Priester hier schwört, dass er beim Abendessen auf der Terrasse voll erwischt wurde. Wem willst du eher glauben, dem Priester oder BP?
In Raceland, direkt am Louisiana Highway 1, liegt die HNO-Praxis von Dr. Michael Robichaud. Ein zweckmäßiger Flachbau mit etwas angegilbter Inneneinrichtung. Als die Aufräumarbeiten an der Golfküste beginnen, steigen die Patientenzahlen mit den immer gleichen Beschwerden. Schwächeanfälle, Schwindel, Übelkeit, plötzliche Blutungen, Erinnerungslücken und vor allem Kopfschmerzen. Ob die Symptome auf den Kontakt mit Öl oder den Reinigungs- und Zersetzungschemikalien zurückzuführen sind, BP streitet das von Anfang an ab.
In ihrer Stellungnahme stehen Sachen wie: entsprechende Behauptungen sind widerlegt worden. Derartige Krankheiten existieren nicht. Das ist Bullshit. Sie existieren nicht, weil die Studien, für die sie selbst bezahlt haben, sagen, dass sie nicht existieren. Aber deswegen existieren sie trotzdem. Ich habe hier so etwas vorher nie gehabt und dann plötzlich einen Patienten nach dem anderen.
Welche Krankheiten entschädigt werden müssen und welche nicht, das hat BP selbst aushandeln können mit dem sogenannten Klägerlenkungsausschuss. Das ist eine Gruppe von Anwälten, die tausende Kläger gleichzeitig vertreten und ihnen so langwierige Einzelverfahren ersparen sollte. Bei den Behandlungen wurden auch Ärzte aus der Region vorgeladen. Dr. Robichaud war jedoch nicht darunter. Sein unverlangt eingesendeter Bericht wird ebenfalls nicht zugelassen.
Der Lenkungsausschuss hatte die Aufgabe, die Opfer zu vertreten. Und genau das hat er nicht getan, obwohl sie dafür ein Budget von $600 Millionen bekommen hatten. Ich will gar nicht wissen, wie dieses Geld aufgeteilt wurde.
People of BP made a commitment to the goal.
BP has paid over $23 billion.
Another $14 billion has been spent.
BP supports nearly 250,000 jobs in communities.
Today, the beaches and Gulf are open for everyone to enjoy.
The beaches are beautiful. The seafood is delicious.
Our commitment to America.
BP is certainly doing everything they can to, you know, to tell people.
Die von BP tun, was sie können, um zu behaupten, sie würden alles wieder gut machen im Golf. Unterm Strich geben sie zwar Millionen für PR aus und für Anwälte, aber nur um ihre Haftung und die Verluste zu reduzieren, nicht für den Golf und die Folgen des
Unglücks. Raleigh Hoke ist Sprecher des Gulf Restoration Networks. Das Altbaubüro in New Orleans ist voll mit jungen Menschen und sieht eher aus wie ein Start-up-Unternehmen als eine Umweltorganisation. Die Gruppe lässt regelmäßig Drohnen fliegen über den Wetlands von Louisiana, um den Zustand der Küstenlandschaft zu dokumentieren. Denn wirklich unabhängige Gutachten zu diesem Thema gibt es kaum.
Das Frustrierende ist die Tatsache, dass viele Experten eingebunden sind in ein gigantisches Projekt namens Rohstoff-Schadensbegutachtungsprozess. Das ist ein wissenschaftlich-juristischer Prozess, der klären soll, welchen Schaden das Öl angerichtet hat und was es braucht, um ihn zu begleichen. Das Ganze ist aber nicht öffentlich. Die teilnehmenden Wissenschaftler dürfen nicht darüber sprechen und erst recht nicht vor Gericht aussagen. Deshalb kann sich BP hinstellen und sagen, alles ist wieder gut, obwohl das niemand so genau wissen kann. Und das, was wir bisher sehen, sind eher schlechte Anzeichen.
Größer als die Schäden an den Wetlands, der Golfküste und der Gesundheit ihrer Bewohner sind im Süden der USA heute nur noch die Resignation, der Frust und die Wut. Auf BP, die sie hier unten gern British Pinocchio nennen, auf die Experten, die statt unbequemer Wahrheiten lieber gefällige Gutachten schreiben und auf die Richter und Anwälte, die statt an Gerechtigkeit lieber an schnellen Verfahrensabschlüssen interessiert sind. Vor allem aber sind sie sauer auf die Politik, weil sie ihnen das Gefühl gegeben hat, alleingelassen zu werden und vor der Macht der Konzerne einzuknicken. Das Gefühl, dass, wenn es darauf ankommt, das Geld buchstäblich regiert.
Mit dieser Reportage von Samuel Jakisch endet unser Podcast von heute. Jan Eisenberg in der Technik und Zhang Danhong am Mikrofon bedanken sich fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.